Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Podcast-Folge hier in der Mache von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Alexander Bechtel. Er ist Podcast-Host von dem Podcast Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll und arbeitet auch bei DWS, hat dort verschiedene Digital Asset-Projekte und wir sprechen mit ihm heute über das Thema Bitcoin, Krypto, aber auch Stablecoins und Tokenisierung. Ja, lieber Alexander, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Wir sprechen zu Bitcoin, Stablecoins, Tokenisierung und dergleichen. Aber bevor wir starten, vielleicht stellst du dich selber kurz vor.
Ja, vielen Dank, Philipp. Schön, dass ich mal wieder da sein darf. Alexander Bechtel, ich bin seit einigen Jahren in der Deutschen Bankgruppe unterwegs, betreue da die Themen digitale Assets, digitale Währungen und jetzt seit einem Jahr dann bei der DWS, also dem Asset Manager der Deutschen Bank, ein bisschen breiter noch das Thema Digitalisierung oder digitale Produktstrategie ganz allgemein, wo aber auch Digital Assets, also digitale Assets, Krypto, Tokenisierung und derartige Produkte eine sehr große Rolle spielen. Also bin seit vielen Jahren jetzt beruflich im Digital Asset Space unterwegs. Mein Background ist aber relativ ja, klassisch Geldpolitik, Geldtheorie. War mal eine Zeit lang bei der EZB, habe so zum Thema Geldtheorie auch promoviert an der Uni in St. Gallen und in Stanford. Und das ist auch so mein Zugang zu dem Crypto-Space, dass ich da sehr stark aus der Geld- und Payments-Ecke komme, bin da schon einige Jahre dabei und ja, deswegen faszinieren mich jetzt gerade so Themen wie Stablecoins, digitale Zentralbankwährungen und da reden wir auch mit einigen Kollegen, rede ich da einmal in der Woche in einem Podcast, Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll über dieses Thema. Das hat auch einen sehr starken Geld-Payments-Krypto-Bezug.
Sehr schön, klasse. Mit was wollen wir beginnen? Vielleicht mit Bitcoin. Was ist deine Meinung zum Bitcoin? Wo stehen wir gerade? Kommt der Hype? Kommt er nicht? Oder spielt der Hype auch keine Rolle?
Ich war tatsächlich letzte Woche auf einer Konferenz in Berlin von Payment and Banking, das Fintech Triple, und da habe ich mit dem Julius Nagel vom Alles Coin Nichts Muss Podcast so einen Live-Podcast auf der Bühne aufgenommen und haben wir uns auch genau diese Frage gestellt: Ist Bitcoin jetzt eigentlich eine Asset-Klasse oder ist es ein reines Spekulationsobjekt? Ich denke, wir waren uns dahingehend einig, dass Bitcoin definitiv eine extrem spannende Technologie ist, eine sehr junge Technologie, und die Frage ist ein Stück weit, wo kann es hingehen mit dieser Technologie? Ich finde es immer ein bisschen ja, vorweggegriffen zu sagen, Bitcoin ist jetzt schon so etwas wie ein digitales Geld oder digitales Gold, weil wenn man sich das empirisch betrachtet, bin ich immer der Meinung, dass Bitcoin eigentlich vor allem ein Spekulationsobjekt heute ist. Es ist extrem volatil. Man muss da schon starke Nerven haben, wenn man in Bitcoin investiert. Aber wenn man sich ansieht, wie Bitcoin designed ist, also ich komme jetzt wieder auf die Technologie zu sprechen, dann ist es schon was unglaublich Spannendes und hat unglaublich viel Potenzial, tatsächlich in Zukunft mal sowas zu werden wie eine Art digitales Gold. Ja, es ist dezentral, niemand kann die Bitcoin-Geldmenge inflationieren. Ich kann Bitcoin nutzen, ohne jemandem vertrauen zu müssen. Ich kann es selbst verwahren, ganz unabhängig von Regierungen, Nationalstaaten. Und ich kann es vor allem, und das ist ja das Faszinierende an Bitcoin und der Blockchain-Technologie, Bitcoin war das allererste Asset, das ich digital und von Person zu Person übertragen konnte. Also wenn du mal überlegst, was vor der Bitcoin-Zeit war es immer nötig, wenn ich eine digitale Zahlung machen wollte, dass ich dafür einen Intermediär nutze, eine Bank, eine Kreditkartenfirma und so weiter und so fort. Und seit wir Bitcoin haben, gibt es also die Möglichkeit, auch digitale Werte von Person zu Person ohne Intermediäre zu übertragen. Also so eine Art natives Internetgeld. Und das ist schon total faszinierend. Und ich bin froh, dass ich zur heutigen Zeit lebe und das miterleben darf, wie also dieses Asset Bitcoin groß wird und wächst. Und es ist total spannend zu beobachten, welche Anwendungsfälle sich daraus ergeben in den nächsten Jahren.
Das spricht schon das nächste Wort an, nächstes Jahr. Was glaubst du, was nächstes Jahr passiert in dem Space? Also jetzt, also wirklich fokussiert auf Bitcoin.
Ja. Also ich bin tatsächlich immer sehr schlecht, wenn es darum geht, Vorhersagen zu treffen. Ich versuche mich auch mit Preisvorhersagen zurückzuhalten. Ich denke, wir sind jetzt irgendwie gerade wieder bei 38.000, 39.000 US-Dollar, also schon extrem stark gestiegen in diesem Jahr, also 2023. Ich habe auch letztens mal gehört, dass egal wann man bei Bitcoin eingestiegen ist, also selbst wenn du am absoluten Hoch eingestiegen bist und hast täglich ein bisschen Bitcoin gekauft, also so ein Dollar Cost Average, so ein Sparplan, dann bist du auf jeden Fall im Plus. Von daher sind wir jetzt tatsächlich wieder an der Stelle, wo es vermutlich auch für die breitere Masse interessant wird. Das wird mehr und mehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten in den Medien aufpoppen, dass der Bitcoin-Preis so und so viel Prozent in den letzten 12 Monaten gemacht hat. Vermutlich beginnen dann auch die Vorhersagen jetzt Ende Dezember, Anfang Januar, wo steht Bitcoin Ende 2024 dann oder wo kann es nächstes Jahr hingehen? Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann mal wieder zu dem nächsten Bullenrun kommt, wenn dann die breitere Masse wieder das Gefühl hat, sie verpasst etwas. Ich bin derjenige, der, es ist zwar mal schwierig in diesen Kryptowintern, weil natürlich viele Unternehmen Probleme bekommen, aber ich habe jetzt auch in diesem Kryptowinter wieder gemerkt, dass unglaublich viel gebaut wird und unglaublich viel vorangeht. Und da, das, was mir immer an diesen Bullenruns nicht so gefällt, ist, dass wir dann eine Zeit lang nur noch über den Preis reden und jeden Tag werden neue Rekorde gebrochen, anstatt dass wir uns eher darum kümmern, einfach gute Produkte zu bauen. Von daher würde ich hoffen, dass es eigentlich ein bisschen langsamer geht, als vielleicht die vielen anderen sich das erhoffen und wir eher so ein bisschen in ein stabileres organisches Wachstum kommen. Also keine Vorhersage, aber mein Wunsch wäre es, dass wir natürlich, dass der Preis weiter ansteigt, aber dass es eher in einem gesunden Tempo von sich geht, anstatt wie in den letzten Bullenruns, dass es dann wirklich über ein halbes Jahr dann 200, 300% nach oben geht.
Ja, wir werden sehen. Du hast gesagt, es wird sehr viel gebaut. Was wurde denn gebaut, was nennenswert ist, was man vielleicht auch in den Medien hätte erkennen können?
Also ich denke gerade, ich bin jetzt natürlich so ein bisschen gebiased, weil ich aus dem institutionellen Bereich komme und deswegen denke ich, einen ganz guten Überblick hat, was so im Finanzbereich von sich geht, natürlich vor allem in Deutschland, Europa. Und was im letzten Bullrun gemacht wurde, also letztes Hoch 2021, glaube ich, da haben ganz, ganz viele Finanzinstitute begonnen, sich mit dem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen. Und das treibt so langsam Blüten. Also wir hatten ja vor einigen Wochen die Commerzbank zum Beispiel, die angekündigt hat, dass sie jetzt die Krypto-Verwahrlizenz von der BaFin bekommen hat. Die Deutsche Bank hat die Lizenz auch eingereicht, wird die hoffentlich dann auch in den nächsten Monaten erhalten. Viele, viele andere große Finanzinstitute in Deutschland arbeiten an dem Thema, haben für Krypto entweder schon Angebote oder sind kurz davor oder beschäftigen sich natürlich auch mit dem Thema Tokenisierung und so weiter. Und das ist so ein bisschen unter dem Radar vonstatten gegangen in den letzten ein, zwei Jahren. Das war relativ unaufgeregt alles, weil das Thema so wenig Rolle gespielt hat. Aber es wurde eben trotzdem gebaut. Und es ist nun mal so, dass so im institutionellen Bereich diese Prozesse, ja, so eine Kryptoverwahrung in der Bank aufzubauen, das dauert sehr, sehr, sehr lange. Das ist aber jetzt passiert und ich glaube, dass ganz, ganz viele jetzt bereit sein werden, auch Produkte anzubieten. Und es ist natürlich nochmal was anderes für die breite Bevölkerung, ob ich jetzt zu Coinbase gehen muss oder mir eine App herunterladen muss, dessen Name ich noch nie gehört habe, oder ob ich plötzlich über die Commerzbank, über die Deutsche Bank oder über den Bitcoin-ETF von BlackRock oder wir bei der DWS, also ich spreche jetzt hier zwar privat, aber die DWS, mein Arbeitgeber, wird auch Krypto-ETCs ausgeben 2024 und dadurch werden diese Produkte plötzlich sehr viel einfacher zugänglich für eine breite Masse und das ist etwas, was wir in den letzten Bullruns nicht hatten, ja, und finde ich zumindest ganz spannend zu beobachten, wie das jetzt ausgehen wird, wenn wir plötzlich ein, sag mal, qualitativ hochwertigeres, breiter aufgestelltes Angebot für die breite Masse haben und der Preis wieder nach oben geht und diese Nachfrage dann auch sozusagen ihr Angebot sucht. Da ja, freue ich mich schon zu sehen, wie das dann ausgehen wird.
Sehr spannend zu hören, aber wann glaubst du, wann das alles passiert? Ist das alles zu einem Zeitpunkt oder in einem Zeitraum, vielleicht Q1, Q2, Q3 oder was wäre da deine Schätzung? Die Ankündigungen sind ja erfolgt, aber bis dann wirklich auch die Marketingmaschine losläuft, bis man wirklich die Produkte auch nutzen kann, dauert es natürlich eine Weile.
Genau, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass durch die Ankündigung des Bitcoin oder die Zulassung, muss man ja sagen, des Bitcoin-ETF oder der Bitcoin-ETFs in den USA, das sind ja, glaube ich, 7, die da in den Startlöchern stehen. Ich glaube, der 7. Januar ist der nächste mögliche Zeitpunkt, wo einige oder sogar alle dieser Bitcoin-ETFs in den USA genehmigt werden könnten. Das könnte nochmal so einen Schub geben. Aber wenn ich so auf die letzten Jahre schaue, dann war das für mich bis jetzt immer so, dass diese Zyklen nach oben und nach unten, die sind jetzt keiner Logik gefolgt. Ich meine, wenn ich da eine Logik erkannt hätte, hätte ich wahrscheinlich sehr viel Geld damit verdienen können. Das ist ein Stück weit immer, dann plötzlich steigt der Preis unglaublich stark und niemand weiß, wo es jetzt plötzlich herkommt, dann entwickeln sich so Dynamiken, also so ein Momentum. Und ja, so ein Momentum kann angestoßen werden, zum Beispiel, wenn jetzt BlackRock anfängt, einen ETF zu verkaufen. Und BlackRock hat natürlich eine riesengroße Distributionsmaschine. Und wenn sich dann so jemand wie Larry Fink zum Beispiel hinstellt, der CEO von BlackRock, und sagt, Bitcoin ist sowas wie digitales Gold, dann hat es natürlich, erreicht es natürlich nochmal eine ganz andere Masse an Investoren, als wenn das sich das der CEO von Coinbase oder von Binance macht. Und Sowas könnte ich mir schon vorstellen, dass es so ein Anschub nochmal ist, der dann diese Dynamik, die dann zu diesem Momentum führt, anstößt. Und das wäre dann schon eher früher als später, ja, weil angenommen in Q1, vielleicht sogar Anfang Q1, werden diese ETFs in den USA zugelassen. Das wäre so ein Zeitpunkt, wo tatsächlich so ein Trend nochmal angestoßen werden könnte.
Für wie wahrscheinlich erachtest du es, dass die Bitcoin-ETFs in den USA nicht genehmigt werden?
Oh, du, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich stecke da auch nicht
Ja.
tief genug drin, weil das natürlich sehr, sehr technisch ist. Also wieder bei der DWS haben wir einen Partner, Galaxy Digital. Die haben sogar in den USA einen Antrag mit eingereicht für einen Bitcoin-ETF, also mit Invesco gemeinsam, wenn ich da richtig informiert bin. Und ja, wenn ich mich mit denen unterhalte, dann sagen die auch, das ist halt sehr, sehr schwierig vorherzusagen, aber die sind normalerweise sehr, sehr zuversichtlich, dass es passiert. Die Frage ist so ein bisschen wann. Und ich glaube, gerade sind sehr viele Marktteilnehmer zuversichtlich, dass es dieser Januartermin sein wird oder dann aber auf jeden Fall irgendwann in Q1 nächsten Jahres.
Ja, wir werden sehen. Sehr, sehr, sehr spannend. Genau, Alexander, was haben wir noch? Wir haben jetzt über Bitcoin und Krypto gesprochen, also primär Bitcoin, ehrlich gesagt. Was ist sonst noch relevant? Stablecoins zum Beispiel, ja. Wo stehen wir bei den Stablecoins? Wann kommen Euro-Stablecoins? Wie geht es da voran? Weiten sich die Use Cases aus? Wir haben ja primär DeFi-Use Cases oder eben auch Retail-Payment-Use Cases, aber ansonsten ist es ja noch nicht breiter geworden, ja. Wie schätzt du das ein? Vielleicht liege ich auch falsch.
Nee, ich denke, die Einschätzung passt schon ganz gut. Also wir hatten ja mal so einen richtigen Stablecoin-Run in den letzten Jahren, wo es von mehr oder weniger auf 0 auf 170, 180 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung ging. Fast komplett US-Dollar denominiert, also 99,9% der Stablecoins sind auch heute noch US-Dollar-Stablecoins. Das war aber natürlich auch in einem Zinsumfeld, wo die Zinsen nahe Null waren. Und wie die meisten vermutlich wissen, ist es nicht der Normalfall, dass ich auf Stablecoins Zinsen bekomme. Normalerweise bekomme ich da keine Zinsen. Ist auch teilweise gar nicht erlaubt regulatorisch. Also wird auch in Europa nicht erlaubt sein, durch die MiCA-Regulierung. Aber auch in den USA aktuell schwierig. Deswegen haben viele Stablecoins oder tun es auch heute noch, keine Zinsen bezahlt. Was natürlich dann dazu geführt hat, nachdem wir jetzt diesen starken Zinsanstieg hatten, dass die Stablecoin-Marktkapitalisierung sich wieder ein Stück weit korrigiert hat. Ich glaube, heute sind wir so bei 120, 130 Milliarden. Natürlich zusätzlich mit dem Kryptowinter, das hat der Stablecoin-Marktkapitalisierung sicherlich auch nicht geholfen. Aber jetzt sind wir natürlich an einem ganz spannenden Moment in Europa, dadurch, dass jetzt die Markets in Crypto Assets Regulierung, also MiCA, in den Startlöchern steht, zur Anwendung kommen wird Mitte 2024, dass wir im Endeffekt jetzt sagen können, in Europa, der Tisch ist bereitet. Ja, wir haben zwei ganz wichtige Voraussetzungen dafür, einen Euro-Stablecoin-Markt zu schaffen. Das erste ist, wir haben das regulatorische Rahmenwerk, in dem genau festgelegt wird, wie sind Stablecoins in Europa reguliert, was müssen Service Provider rund um diese Stablecoins beachten, welche Lizenzen werden gebraucht, wenn man Stablecoins ausgeben möchte. Und zweitens haben wir eben die positiven Zinsen, die ja auch ganz wichtig sind für diejenigen, die Stablecoins ausgeben. Weil das Businessmodell eines Stablecoin-Issuers, eines Herausgebers von Stablecoins, ist ja, dass ich die Stablecoins ausgebe, nehme die Euros ein, die Euros lege ich an, entweder zu einer Bank oder in einen in ein Geldmarktfonds-ähnliches Vehikel. Und diese Zinsen, die da in der sogenannten Stablecoin-Reserve generiert werden, die darf ich als Stablecoin-Issuer vereinnahmen. Das heißt, dieses komplette Stablecoin-Business-Modell funktioniert nur, wenn ich positive Zinsen habe. Und das war in den letzten Jahren in Europa nicht notwendigerweise gegeben, weswegen meiner Meinung nach wir auch kaum Stablecoin-Anbieter bislang haben in Europa. Das wird sich aber meiner Meinung nach ganz stark ändern in den nächsten Monaten, denn das Businessmodell ist sehr, sehr interessant und ich kenne viele Projekte, die daran arbeiten und da einige sind auch schon live gegangen und da wird sicherlich noch einiges passieren.
Aber Alexander, wenn ich richtig liege von der Historie her, hat man die US-Dollar-Stablecoins ja erfunden, um letztendlich den Leuten wie Bitcoin, die Bitcoin halten wollten, Ethereum und so weiter, die Möglichkeit zu geben, aus der Volatilität rauszukommen. Also quasi das Problem für einen damaligen Bitcoin-Ethereum-Besitzer war ja diese irre Volatilität. Damit hat er ein Problem und der Stablecoin war dann die Lösung für dieses Problem. Aber was ist der Benefit eines Euro-Stablecoins über den US-Dollar-Stablecoin hinaus?
Ja, das ist eine gute Frage und wir können uns ja den Anwendungsfall mal ansehen, den du gerade beschrieben hast. Also, dass ich das im Endeffekt so als eine Art Park-Vehikel nutze, wenn ich im Krypto-Bereich unterwegs bin und vielleicht viel Krypto-Handel betreibe und sage, ich gehe dann oftmals aus Bitcoin rein und raus oder aus Ether rein und raus und das ist natürlich ein bisschen sicherer über Nacht zum Beispiel dann, mein Geld eher in Stablecoins zu parken, als dass ich das dann in Ether oder Bitcoin liegen lasse. Und es ist so, dass ich kenne jetzt die genaue Zahl nicht. Ich glaube, es waren 38% des globalen Kryptohandels geht durch Europa. Also hat in irgendeiner Art und Weise zumindest einen Bezug zu Europa. Und es ist ja sicherlich der Fall, dass es ganz viele Kryptohändler und Institutionen, die im Kryptohandel involviert sind, auch in Europa gibt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum müssen die gezwungen sein, gegen einen US-Dollar zu handeln, wenn sie doch eigentlich ihre Gehälter und sonstigen Rechnungen in Euro bezahlen? Das heißt, die müssen sich ja eigentlich ständig hedgen. In einem täglichen Business, weil sie da ein Wechselkursrisiko haben mit dem US-Dollar. Deswegen glaube ich, alleine schon für diesen Anwendungsfall gibt es eine Nachfrage in Europa nach Euro-Stablecoins und dann gibt es aber sicherlich auch noch andere Anwendungsfälle.
Ja, denke ich auch. Nee, also ich würde dir zustimmen. Also gerade Währungsdiversifikation macht auf alle Fälle Sinn, würde ja auch sogar für jemand Sinn machen, der eigentlich ansonsten nur in Dollar ist, das entsprechend zu diversifizieren, aber aus anderen Gründen. Ja, spannend. Also was erwartest du in dem Bereich, dass die Projekte sich so langsam vorbereiten für die MiCA, die ja dann verpflichten wird ab Anfang 2025, korrekt?
Genau, ich glaube, es ist sogar Mitte 2024, Mitte, Ende 2024 schon für die Stablecoin, für den Stablecoin-Teil, der ist schon ein bisschen früher dran. Ich denke, dass da ganz, also stehen, ich kenne schon einige Projekte, stehen ganz, ganz viele in den Startlöchern. Einige sind ja sogar schon live. Wir wissen zum Beispiel, dass Circle in Frankreich sich bereits um die E-Geld-Lizenz bemüht hat, die man da ja braucht, um ein Stablecoin-Issuer zu werden unter MiCA. Das heißt, da geht, denke ich, einiges voran. Was glaube ich spannend zu sehen sein wird jetzt im Stablecoin-Bereich ist, schafft es der Stablecoin oder schaffen wir es Euro-Stablecoin so ein Stück weit aus dieser Krypto-Ecke raus in eine traditionelle, in den traditionellen Finanzbereich? Und da führe ich natürlich auch viele Gespräche mit möglichen Nutzern eines solchen Euro-Stablecoins und da merkt man, dass durch die Historie der Stablecoins und die heutigen Anbieter, die ja eher in den USA sitzen und eher Institutionen sind, die zumindest nicht voll reguliert sind, was nicht mal ein Vorwurf an diese Institutionen ist, weil es gibt einfach gar keine Regulierung, aber die sind halt dann teilweise als Money Transmitter in den USA reguliert. Und das ist natürlich ein Setup für große, nochmal europäische, deutsche Unternehmen, die können es sich nicht leisten, so einen Stablecoin zu nutzen, der eben so halb reguliert ist und irgendwo in den USA ausgegeben wird. Deswegen ist so generell mein Eindruck, dass so eine etwas reservierte Haltung gegenüber Stablecoins gerade noch herrscht, weil es eben einen sehr, sehr starken Krypto-Anstrich hat. Dabei
Plus,
ist es,
Alexander,
ja.
die öffentliche Diskussion wird eben durch den digitalen Euro von der EZB dominiert. Und in dieser Diskussion spielen Stablecoins oftmals gar keine Rolle, sodass dann einfach mal geflissentlich drüber hinweggeschaut wird, ist so ein bisschen mein Eindruck.
Genau, ist noch ein weiterer Punkt, dass oft Zentralbanken auch keine allzu großen Fans von Stablecoins sind. Die erwähnen dann auch ganz oft, ja, ist es nicht zu gefährlich für die Finanzmarktstabilität und so weiter und so fort. Aber wenn man sich mal Stablecoins ansieht und wie die guten und wohlregulierten Stablecoins designt sind, dann ist das meiner Meinung nach besseres Geld als das Geld, das ich bei einer Bank zum Beispiel liegen habe. Und es gibt ein ganz witziges, so ein gutes Beispiel dafür, wie qualitativ hochwertig Stablecoins teilweise sind, wenn sie gut designt und gut reguliert sind. Und zwar gibt es ja jetzt seit kurzem den PayPal-Stablecoin in den USA, was zu einer ganz interessanten Situation führt. Denn es gibt heute zwei unterschiedliche PayPal-US-Dollars. Ich habe einmal das traditionelle klassische PayPal-Geld, das ich seit Jahren schon auf meinem PayPal-Konto halten kann. Und ich habe jetzt aber nebendran auch noch den PayPal-Stablecoin. Und diesem Stablecoin ist ja, als der ausgegeben wurde von PayPal, sehr, sehr viel Skepsis entgegengekommen. Also die Politik in den USA hat sich relativ kritisch geäußert. Auch die SEC hat mittlerweile sogar eine Subpoena geschickt in Richtung PayPal. Und wenn man sich aber mal genau ansieht, wie dieser PayPal-Stablecoin designt ist, dann ist es so, dass der erstens durch die NYDFS reguliert ist in New York. Das ist eine der strengsten Regulierungsbehörden in den USA. Während der normale PayPal-US-Dollar ist über eine klassische Money Transmitter License reguliert. Das heißt, in jedem US-Bundesstaat ist es auf Bundesstaatsebene reguliert. Das ist so ein Flickenteppich, kann man fast sagen, aus Regulierungen. Also der Stablecoin schon mal deutlich strikter und besser reguliert. Das führt dann auch dazu, wenn man sich ansieht, wie gut ist denn dieses Geld, also wie gut ist es denn besichert, dann ist es so, dass der PayPal Stablecoin zu 100% mit hochqualitativen, liquiden Assets besichert ist, während der normale PayPal US-Dollar nur zu ungefähr 30% mit hochqualitativen Assets besichert ist. Die haben dann da teilweise, ich will jetzt nicht lügen, aber sowas wie Unternehmensanleihen noch dabei, sowas wie Commercial Papers, also Dinge, die gar nicht zugelassen wären als Sicherung für den Stablecoin, sind als Sicherung zugelassen für den normalen PayPal US-Dollar. Das heißt, wenn man da mal objektiv drauf schaut, dann ist tatsächlich der PayPal Stablecoin das qualitativ bessere Geld im Vergleich zum normalen PayPal US-Dollar. Und das ist, glaube ich, was erst noch ankommen muss, ja, in dem traditionellen Finanzmarkt oder vielleicht auch Crypto-Space, dass, wenn man Stablecoins gut designt, dass die ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Geld sein können.
Du, das sage ich auch immer, wenn du den Stablecoin richtig designst, gerade auch den Dollar-Stablecoin, dann entsteht daraus so eine Art digitaler Dollar.
Genau.
Aber das wollen die Leute irgendwie noch nicht wahrhaben. Aber das, naja, gut, das wird vielleicht noch kommen, aber du hast wahrscheinlich vollkommen recht. Das dauert eine Weile, bis die Offenheit entsteht. Was ist das eigentlich? Weil es ist natürlich Ethereum unten drunter, da haben auch manche Leute ihre
Genau.
Bauchschmerzen und so weiter und so fort. Aber du bist der Interviewpartner, nicht ich. Bitte sprich weiter, Alexander.
Nee, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen, Philipp,
Nee,
aber ich
gerne.
wollte da auch einen Punkt dazu sagen, weil du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dass eben viele das Thema noch kennenlernen müssen und das ist absolut so. Ich unterhalte mich ja mit potenziellen Nutzern eines digitalen Tokens. Euros, wie auch immer, also Blockchain-basierten Euros. Und die stellen sich zum Beispiel zur Frage bei einem Stablecoin, also wenn ich da mit Treasurern zum Beispiel rede, wie verbuche ich das dann eigentlich bei mir? Darf ich das überhaupt als Geld verbuchen, wenn das ein Stablecoin ist? Oder ist es einfach wie ein Asset verbucht? Und das heißt, wir sind da noch ganz, ganz am Anfang und das sind viele offene Fragen. Und jetzt kann jetzt nicht ein großes Unternehmen, das vielleicht mal einen tokenisierten Bond ausgibt, die können jetzt nicht einfach sagen, ja, da nutze ich eben einfach mal einen Stablecoin, das ist ja alles wie immer, sondern das ist für die schon auch eine große Herausforderung und betrifft natürlich ganz, ganz viele interne Prozesse, wirft viele rechtliche Fragen auf, buchhalterische Fragen. Und das sind einfach Dinge, die mal geklärt werden müssen. Und da sind wir gerade tatsächlich ganz, ganz am Anfang. Da gibt es einige Vorreiter, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also in Deutschland sind das so Unternehmen wie Siemens zum Beispiel, die da ja bereits schon einen tokenisierten Bond ausgegeben haben. Und auf europäischer Ebene die European Investment Bank zum Beispiel, die sich solchen Themen dann einfach mal annehmen und dann auch versuchen, diese ja, Fragen an der Front des digitalen oder tokenisierten Euros dann anzugehen und zu lösen.
Absolut, finde ich super spannend. Also da wird sicherlich einiges in den nächsten Monaten passieren. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, getriggert letztendlich durch die Mika. Letztes Kapitel, was wir noch besprechen wollten, Tokenisierung. Das Thema Tokenisierung ist ja, weiß ich nicht, teilweise sehr, sehr, sehr spannend, weil zunehmend einiges passiert und auf LinkedIn wird sehr viel darüber geschrieben. Aber wenn man mal innen reinschaut, dann tut sich ja von den Zahlen her nicht so viel. Ja, es gibt ein paar tolle Prototypen und es gibt immer mehr Prototypen, aber die gibt es eben auch schon seit Jahren. Und man fragt sich dann so, wann platzt denn eigentlich wirklich der Knoten? Also wann geht es denn wirklich mal mit einer höheren Geschwindigkeit weiter, nachdem wir das jetzt wirklich seit 4 Jahren, 5 Jahren kennengelernt haben, dieses Thema? Was ist deine Meinung zum Thema Tokenisierung?
Ja,
Also
Philipp, ich glaube, da.
die Tokenisierung von Assets, digitale Wertpapiere und dergleichen.
Ja, Philipp, ich denke, da waren wir beide zu zuversichtlich, wenn wir mal auf die letzten 4 bis 5 Jahre geschaut haben,
Ja,
was wir da
durchaus.
teilweise an Vorhersagen gemacht haben. Ich denke, da wurden wir beide von der Realität ein Stück weit eingeholt. Ich bin auch ehrlicherweise dadurch, dass ich da zu bullisch war, in den letzten 1, 2 Jahren ein bisschen vorsichtiger ge geworden. Du hast es ganz richtig gesagt, dieser Markt ist einfach noch nicht vorhanden im Endeffekt. Wir haben natürlich die ersten Projekte, wir haben die ersten Primärmarkt, also wir haben die ersten Issuances auf dem Primärmarkt von solchen tokenisierten Produkten, Wertpapieren, wie auch immer. Es gibt keinen liquiden Zweitmarkt. Selbst dieser Primärmarkt, diese Dinge, die dann gemacht werden, diese Projekte haben ein sehr, sehr geringes Volumen normalerweise. Also da sind wir noch mehr am Anfang als jetzt beim Thema Stablecoin. Ich glaube, der Grund, warum das so schwierig ist, ist, da geht es jetzt nicht darum, was Neues zu bauen oder zu machen, wie bei den Kryptowährungen. Kryptowährungen wie Bitcoin, das ist ein neues Asset. Es gibt Nachfrage für dieses Asset und dann natürlich wächst dieser Markt. Bei einem tokenisierten, bei einer tokenisierten Anleihe muss ich erstmal verstehen, warum überhaupt muss die jetzt tokenisiert sein und was habe ich davon? Vor allem, und ich glaube, das ist der absolute Knackpunkt, was habe ich davon, wenn ich der allererste bin, der eine Anleihe tokenisiert? Da bin ich nämlich erstmal alleine auf der Blockchain. Ja, und das ist das große Problem, dass nämlich der Finanzmarkt davon lebt, dass ich gewisse Netzwerkeffekte habe, dass ich Marktplätze schaffe, auf denen ich dann eben Handel betreiben kann, liquide Marktplätze, auf denen nicht nur ich bin, sondern ganz, ganz viele andere Menschen auch sind. Und beim Thema Tokenisierung muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Da geht es um nicht weniger als eine Revolution, könnte man schon fast sagen, ein komplettes Neubauen unserer Finanzmarktinfrastruktur. Und das ist wirklich so 0 und 1. Es ist sehr, sehr schwierig. Es wird teilweise versucht und es ist auch möglich, sagen wir mal, Dinge sowohl in der klassischen als auch auf der Blockchain-Welt nebeneinander herlaufen zu haben, ohne dass ich da extreme Effizienzverluste habe. Also normalerweise ist es immer besser, es müssen eben alle komplett auf die Blockchain. Dann wären die Vorteile der Blockchain offensichtlich. Wenn ich in so einer Value Chain fünf Parteien auf der Blockchain habe und die anderen fünf Parteien sind eben noch nicht auf der Blockchain, habe ich da ständig Friktionen und Medienbrüche, muss ständig hin und her springen. Und dann ist es eben ganz, ganz schnell so, dass diese Versprechen rund um die Effizienz, dass alles schneller, einfacher, besser wird, weniger Gegenparteirisiko, weniger Intermediäre, dieses Versprechen kann dann in dem ersten Schritt gar nicht gehalten werden, weil wir eben in so einer Übergangsphase sind, wo wir so halb auf der Blockchain sind, halb aber auch noch nicht. Und die spannende Frage ist, wann kommen wir dahin, dass wir also wirklich mal komplette Value Chains auf so einer Blockchain abbilden können. Und das dauert meines Erachtens einfach noch ein bisschen, weil auch da ist es wieder so, dass wir durch die Finanzmarktregulierung haben wir verankert, dass wir gewisse Finanzmarktintermediäre brauchen, gerade im Wertpapierbereich. Und die bekommen wir nicht einfach los, nur dadurch, dass wir Dinge auf die Blockchain packen. Das heißt, diese Finanzintermediäre müssen also Blockchain-ready werden, sage ich jetzt mal. Das fängt bei den Custodians an, also die Custodians, die großen BNY Mellon, State Street, wie sie alle heißen, die müssen in der Lage sein, tokenisierte Wertpapiere erstmal zu verwahren, damit umgehen zu können. Die Banken, die dann involviert sind, müssen vielleicht sogar tokenisiertes Geld empfangen können, verwahren können und so weiter und so fort. Und ja, der Finanzmarkt, der dreht sich nicht einmal von heute auf morgen um 180 Grad. Ich kann mir vorstellen, dass das ein jahrelanger, wenn nicht sogar jahrzehntelanger Prozess sein wird, bis wir wirklich dahin kommen, dass wir sagen, wir sind in so einer Art tokenisierter Ökonomie.
Ich glaube, du hast noch mal ein ganz wichtiges Passwort angesprochen. Also die Token Economy. Also da bin ich inzwischen wirklich ein bisschen skeptisch, gell? Also das ist auch aufgrund der Regulatorik mit der MiCA. Das wird so schwierig, da irgendwo eine Token Economy zu bauen, weil am Ende des Tages eher das ganze Thema digitale Wertpapier, Tokenisierung, was ist für die ganz Großen, wie ich ja finde. Gut, es gibt neuartige Dinge wie NFTs und so weiter und so fort, die dann möglicherweise zu einer Art Token Economy werden, aber ich bin da eigentlich ehrlich gesagt zunehmend ein bisschen skeptisch. Und vielleicht mal, also meine Wahrnehmung ist, und ich würde mich freuen, wenn du mal dann deine Meinung zu meiner Wahrnehmung sagst. Meine Meinung ist, dass ich eigentlich gedacht habe, dass verschiedene Domänen parallel sich entwickeln, digitale Wertpapiere, digitaler Euro, Bitcoin, Krypto, weiß ich nicht, NFT, DeFi und so weiter. Aber man sieht halt inzwischen wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten. Am schnellsten scheint sich tatsächlich der Bereich momentan, gell, der Bereich Bitcoin mit seinen ETFs und so weiter zu entwickeln, mit den ganzen Lizenzen. Dann der Bereich digitales Wertpapier, Tokenisierung von Assets ist fern abgeschlagen von der Geschwindigkeit. Das Thema digitaler Euro, Stablecoin hat an Geschwindigkeit gewonnen, ist so ein bisschen in der Mitte. Und leider haben wir kein neues Super Bass-Thema bekommen wie NFT oder Metaverse, was uns jetzt quasi alle wahnsinnig machen würde mit der absoluten Supergeschwindigkeit. Wie siehst du das? Hast du das auch wahrgenommen, dass die Geschwindigkeiten also wirklich unglaublich auseinanderklaffen in diesen Domänen?
Ja, absolut. Und ich habe auch damals, als ich zur Deutschen Bank gekommen bin, war mein allererster Auftrag, so eine Art Krypto- oder Digital Asset Strategie auszuarbeiten. Und damals habe ich mir dann auch überlegt, okay, was sollte denn so ein großer Finanzplayer wie die Deutsche Bank machen? Und bin relativ schnell zu dem Schluss gekommen, natürlich kann eine Bank jetzt versuchen, tokenisierte Wertpapiere zu machen. Das ist ja extrem nah an ihrem Kerngeschäft. Aber wenn man heute Geld verdienen möchte in diesem Bereich, dann ist man einfach im Kryptowährungsbereich gefangen. Ich glaube nicht, dass man außerhalb von Kryptowährungen wirklich heute schon große, skalierbare Anwendungsfälle hat, außerhalb von Stablecoins und Krypto, sage ich jetzt mal. Also in diesem tokenisierten Wertpapierbereich sind wir wirklich noch in so einer Proof-of-Concept-Phase. Und wie du sagst, also der Kryptobereich und auch ein Stück weit der Stablecoin-Bereich sind diesen tokenisierten Wertpapierbereich entlaufen. Und die Gründe sind, glaube ich, die ich gerade genannt habe, dass eben Krypto was komplett Neues ist. Das sind neue Player, das ist eine neue Infrastruktur, die in sich geschlossen etwas Neues ist, die man nutzen kann oder eben nicht nutzen kann, während Wertpapiere heute eben schon existieren auf einer Infrastruktur und es geht darum, dieses existierende System einmal umzukrempeln und auf eine neue Infrastruktur zu heben. Und so wirkliche Vorteile hat man eben nur, wenn man einmal komplett wechselt auf diese neue Infrastruktur und das wird nicht passieren. Ja, und deswegen ist es immer spannend, also für mich extrem spannend zu sehen, wie sieht denn dieser Übergang aus? Wir kennen alle diese Visionen, Philipp, ja, dass es heißt, naja, es ist natürlich effizienter, wenn ich Wertpapier und Geld zum Beispiel auf derselben Infrastruktur habe und kann dann Geld gegen Wertpapier extrem effizient tauschen. Es ist ja fast verrückt, wenn wir uns ansehen, wie heute unser Finanzsystem funktioniert, dass ich die Aktie habe, die als Blatt Papier noch, ja, bei einem CSD liegt und das Geld liegt als Eintrag in der Datenbank bei der Bank. Und wenn ich die beiden Dinge gegeneinander tauschen möchte, muss ich erstmal zwei völlig unabhängige Welten miteinander verknüpfen. Also es, glaube ich, leuchtet sofort ein, dass das nicht die effizienteste Art und Weise ist, wie man ein Finanzsystem oder einen Finanzmarkt organisieren kann. Das heißt ja aber nicht, dass nur wenn jemand jetzt, weil jemand jetzt mit einer Blockchain um die Ecke kommt, plötzlich alle sagen, hurra, und wir investieren hier mehrere Millionen, um jetzt plötzlich alle Blockchain-fähig zu werden, sondern das ist halt ein sehr, sehr langer Prozess. Und was mir noch ein bisschen fehlt, sind so diese Überlegungen und auch Studien von mir aus gerne, die sich genau das ansehen, was es jetzt bedeutet, wo sind die ersten inkrementellen Vorteile, wenn ich jetzt eben, wenn nicht 100% der Value Chain auf der Blockchain sind, wo sollten Unternehmen anfangen? Also das würde mich interessieren, ja, wenn mir das jemand sagen könnte, was zum Beispiel so ein großer Asset Manager wie die DWS machen sollte als allererstes Projekt, um damit ich intern einen Business Case habe, dem ich meinen Vorstand präsentieren könnte und sage, so ist es, das sollten wir jetzt sofort machen, weil wir hier zum Beispiel 10 Millionen sparen können jedes Jahr. Und das ist, glaube ich, extrem, extrem hart. Jeder erzählt mir immer davon, wenn ich frage, ja, wenn alle auf der Blockchain sind, dann kannst du hier sparen und hier sparen und das wird super effizient, aber es ist nun mal noch nicht so. Aber trotzdem erwarten alle von mir, dass ich jetzt Blockchain-Projekte mache und da muss halt irgendwie ein Business Case dahinter sein. Und den zu finden jetzt in der Anfangsphase, das halte ich für extrem tricky.
In der Tat, gerade mit dem Thema Tokenisierung von Assets. Also es gibt jetzt ja die hier und da die ein oder anderen Ansätze, dass man mit tokenisierten Wertpapieren kleinere Asset-Brocken kapitalisieren kann. Dementsprechend wird es dann interessant für die lokale Sparkasse, die lokal in ihrer kleinen Stadt irgendeine Biogasanlage finanzieren möchte. Also da kommen jetzt so ein paar Sachen, ja, aber ja, es ist schon ein bisschen dünn, ja, dafür, dass jetzt schon 5, 6 Jahre vergangen sind. Gut, dann, ich denke mal, wir haben hier eine sehr, sehr, sehr schöne Folge, also mit dem gesamten Spektrum. Was gibt es von deiner Seite noch, Alexander, was du loswerden möchtest? Haben wir was vergessen?
Ja, ich denke, das war wirklich ein breiter Überblick. Das ist auch, wir sind heute, glaube ich, durch die drei Dinge, so wie ich mir den Digital Asset Bereich immer einteile. Also ich habe da immer so diesen Bucket Kryptowährung und dann tokenisiertes oder digitales Geld und dann tokenisierte Wertpapiere. Und das sind wir heute einmal durchgegangen. Vielleicht noch ein Kommentar, weil du das vorhin erwähnt hattest zum Thema digitaler Euro, der natürlich gerade von der Zentralbank sehr gepusht wird. Und da wir über das Thema Stablecoin gesprochen haben, ich bekomme sehr oft die Frage, ob denn so ein Stablecoin nicht eine Konkurrenz zum digitalen Euro der EZB wäre. Und da bin ich immer relativ entspannt, weil so wie das heute aussieht, das ist ja noch nicht final entschieden, wird ja der digitale Euro der EZB gar nicht auf einer Blockchain sein. Das heißt, die EZB hat da ganz andere Anwendungsfälle im Kopf. Er hat sich ja dazu auch schon geäußert, ja, E-Commerce-Zahlungen oder Zahlungen von der Regierung oder zu der Regierung. Ich weiß gar nicht, am Point of Sale zum Beispiel. Und das
Ja,
sind ja alle
Kreditkarte
Anwendungsfälle.
eben, gell? Oder Debitcard.
Genau, so ist es. Und das sind ja alles so Dinge, die jetzt Stablecoins zumindest in dem ersten Schritt gar darauf zielen, Stablecoins gar nicht ab. Die sind ja vor allem für On-Chain-Transaktionen da. Von daher bin ich da relativ entspannt, dass es da eine Koexistenz geben kann zwischen einem Stablecoin und einem digitalen Euro der EZB, zumindest den Retail-digitalen Euro, den die EZB aktuell plant.
Ja, sehr guter Hinweis. Also das sind eigentlich so wie heute auch. Es gibt den Euro
Genau.
als Münze, als Schein, als IBAN, als Kreditkarte, als EC-Karte, als PayPal, als App hier, App dort. und so weiter. Und so kommen quasi neue Varianten des Euros hinzu. Und über die Zeit werden die dann alte Varianten wahrscheinlich ablösen, stehen aber nicht notwendigerweise in Konkurrenz miteinander.
Genauso ist es.
Sehr schön. Dann, Alexander, lass uns die Folge schließen. Und ich wünsche dir und allen Hörern da draußen natürlich noch einen wunderbaren Tag.
Vielen Dank.